Also, schon bald ein Jahr sind wir dran, unserem Buch Exodus. Und ich habe wirklich viel daraus bezogen. Und der Reichtum, hatte keine Ahnung, als ich damit anfing, was für ein Reichtum an wichtigen und schweren und daseinsverändernden Themen in diesen uralten Schriften steckt. Und ich hoffe, es hat euch auch inspiriert am einen oder anderen Sonntag. Ab Dezember ist dann etwas anderes dran, wobei es also möglich ist, dass wir nächstes Jahr nochmal für ein, zwei oder fünf Sonntage auf das Buch Exodus zurückkommen, weil ich habe einfach so viel Wichtiges ausgelassen. Aber ja, es steckt halt so viel drin. Wir machen jetzt mal einen vorläufigen Abschied mit dem Kapitel 33. Sind Worte Gottes, drei Worte Gottes. Und wie immer, wenn Gott redet, heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wer nicht hören mag, der kann auch gerne ein Nickerchen machen. Das erste Wort des Herrn betrifft das Thema Erwählung. Wir haben es jetzt gerade in Aktion erlebt. Erwählung. 2. Moses 33,19. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ist ein Wort Gottes, ist eine Verheißung aus dem Buche Exodus. Und es kommt uns modernen Menschen manchmal schräg herein, oder? Dieses Prinzip Gottes, es tönt nach Willkür fast, oder? Aber ja, Gott sagt das. Er fühlt sich frei. Er fühlt sich frei, mit wem er sich einlassen will. Er ist gnädig, wem er gnädig sein will. Und auch im Neuen Testament wird das nicht abgeschwächt. Auch Jesus sagt etwas ganz Ähnliches. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das Prinzip der Erwählung ist ein wichtiges Wort in der Bibel. Zu Gott kommt niemand durch Zufall. Manchen scheint es so, vor allem Menschen, die damit aufgewachsen sind, in der Familie oder so, sie haben Gott tief in ihrer Identität drinnen, haben vielleicht auch ihre Krisen, ihre Aufs und Abs, aber irgendwo wissen sie, ich bin ein Gotteskind, ich bin ein Erwählter, ich bin eine Erwählte. Es gibt aber auch die andere Sorte, oder? Hammer, oder? Er hat's nicht geerbt. Er hat Gott nicht geerbt. Ich selber auch, ich gehöre auch dazu. Mir wurde die Erwählung Gottes nicht in die Wiege gelegt. Ich habe bis 24 nicht mal an Gott geglaubt, in irgendeiner Form, oder? Und solche Menschen müssen Gott zuerst einmal finden irgendwie, oder? Oft sogar muss er sie finden, oder? Das ist auch, das gibt es. Gott sucht Menschen. Gott spricht, erwählt jemanden. Und egal, ob wir jetzt unsere Erwählung geerbt haben oder erlebt haben, vergessen wir nie, was Jesus seine Erwählten lehrte. Erwählung ist immer auch Erwählung, Erwählte sind immer auch Ausgesandte. Ausgesandte unter die Menschen ihrer Generation. Familie, Bekanntenkreis. Wir sind ausgesandt zu ihnen. Im Job oder im Jutti-Club. Wir sind Erwählte Gottes, sind von höchster Stelle dazu aufgerufen und dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und zwar Frucht, die bleibt. Und es ist unserer Generation, die wir so richtig, viele sind einfach, für viele ist Christentum eine Art Konsumartikel geworden. Das ist nicht genug, was du mit Gott erlebst. Wir müssen Frucht bringen, wir müssen Frucht bringen. Es ist wichtig, und es ist wichtig, dass wir den Namen der Frucht kennen, die wir bringen sollen. Wir alle streben und wollen irgendetwas erreichen. Wollen auch Früchte bringen in unserem Leben. Aber was für eine Frucht sollen wir genau bringen? Die Frucht, die wir bringen sollen, heißt nicht irgendwie Popularität oder ein Haufen Erfolg oder ein Haufen Stutz, oder? Sondern der Name unserer Frucht, der Name der Frucht der Erwählung ist, der Name ist Ewigkeitsfrucht. Wir sollten unbedingt das in unserem Leben eine hohe Priorität geben, auch hin und wieder mal ein bisschen Ewigkeitsfrucht zu bringen. Sollte uns wichtig sein. Nehmen wir diesen Gedanken mit in den Monat Dezember hinein. Mach dir keinen großen Kopf, wenn du nicht weißt, was schenken. Verschenke einfach eine Bibel, gell? Falls dir 25 Stutz zu viel sind. Mach noch etwas Besseres. Verschenk deinen Glauben. Das ist das wunderbarste Geschenk, weil deinen Glauben kannst du verschenken und du hast nachher nicht weniger, du hast garantiert mehr. Wenn du deinen Glauben verschenkst, wird er nicht kleiner, sondern dein Glaube wird größer, oder? Das sind Geschenke, die sich weiterzugeben lohnen, oder? Und erkläre jemandem das Evangelium oder einfach nur den Namen Jesus, der hat, wenn es den Richtigen trifft, hat der Name Jesu enorme Kraft. Ich habe den Namen Jesu das erste Mal bewusst wahrgenommen beim Billardspielen, hatte schon eine halbe Flasche Whisky im Schädel und das ist hineingekommen und am nächsten Morgen, was, oder? Der Name Jesu ist also ein Geschenk, der hat wirklich Kraft und mach doch dieses Jahr jetzt, diese Vorweihnachtszeit dieses Jahr, mach die zu deiner persönlichen Erntezeit, versuche Frucht zu bringen im Reich Gottes, sag nicht im Dezember geht das nicht, dann ist Weihnacht, oder? Sondern hey, im Reich Gottes wird 12 Monate im Jahr geerntet, sogar im Weihnachtsmonat. Also gut, das zweite Wort des Herrn, es ist ein bisschen unzusammenhängend heute, man nennt diesen Predigtstil impressionistisch, oder? Das zweite Wort des Herrn aus dem Buche Exodus für unsere Zeit und unsere Tage. Und der Herr sprach weiter. Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Der Zusammenhang ist vom Vers 18 an, wo Moses zu Gott sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ist ja schon ein bisschen unverschämt, oder? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was fällt diesem Moses ein? Aber hier zeigt uns die Bibel mit ganz ein paar wenigen Worten, wie man zu einem Dialog mit Gott kommt, wie man Gott ansprechen kann, wie man mit ihm ein Gespräch und eine Beziehung aufbauen kann. Jetzt aber, bevor ich das erkläre, noch eine kleine Abschweifung, oder? Mir fällt auf in letzter Zeit, wie alle möglichen und unmöglichen Intellektuellen, die noch vor ein paar Jahren radikal anti-Gott waren, irgendwie plötzlich offen sind, so ganz komisch, so für den Gottesgedanken, und sie machen es dann so richtig kompliziert, oder? Und weil viele Humanisten merken, wie schwankend der Boden geworden ist unter ihrem Humanismus und wie wenig universal ihre Universalien sind, auf die sie so stolz sind, oder? Und jetzt fangen sie da an, so mit Gottesgedanken zu jonglieren. Ein Historiker, den ich enorm schätze, aber der wirklich immer Antigott war, hat jetzt eine Art wie eine Bekehrung erlebt, aber jetzt schreibt er wieder so, macht das wieder so kompliziert und hat jetzt einen 5000-Worte-Artikel geschrieben, den man zusammenfassen könnte mit vielleicht gibt es doch etwas Höheres, oder? Also total geschraubt und so, eben so richtig intellektuell, ich hab's auch nur mit knapper Not verstanden. Aber man merkt, hey, er hat sich 17 Schneemeilen bewegt. Er ist überhaupt nicht mehr dort, wo er noch vor ein paar Jahren war. Schneemeilen, ja. Schneemeilen, das ist die Maßeinheit, in der sich geistliche Fortschritte messen lassen. Moses zeigt, wie wir es besser machen können. Wir müssen es nicht kompliziert machen mit Gott. Auch Moses sprach Gott einfach direkt an, oder? Und zwar, indem er ihn einfach bat um das, was ihm wichtig erschien. Er sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das ist eine mega gute Art, auf Gott zuzugehen. Suchst du Gott? Möchtest du etwas von Gott? Brauchst du etwas von Gott? So läuft's bei ihm. Nicht auf die geschraubte Tour, sondern frag ihn einfach. Suche, so wirst du finden. Bitte, so wird dir gegeben. Klopfe an bei ihm, dann wird dir aufgetan. So läuft es mit Gott, oder? Und das Buch Exodus überliefert auch die Antwort, die Gott damals dem Moses gab. Gott sagt nämlich zu ihm, 2. Moses 33, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen oder sollst du auf dem Felsen stehen. Und das läuft genau gleich heutzutage, 3.500 Jahre später. Wer die Herrlichkeit Gottes sehen will, der muss sich auf den Felsen stellen. Welchen Felsen denn, oder? Jesus ist der Felsen, sagt die Bibel, der uns erlaubt, die Herrlichkeit des Herrn in unserem Leben zu sehen. Römer 9, siehe, ich lege in Zion, Zion ist Jerusalem, oder? Einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden. Oder? Alle Weltweisen, Esoteriker, Religionstheoretiker, alle die, die sich einen eigenen Weg zu Gott basteln wollen, sie kommen einfach nie richtig an ihn ran und zu ihm hin. Solange sie nicht bei Jesus durchkommen. Jesus ist der Stein des Anstoßes. Wenn du es da drüber hinweg schaffst, dann kommst du zu Gott. Wenn du Anstoß nimmst, wenn dir der Fels ein Fels des Ärgernisses ist, dann ist es bei Gott eben nicht möglich, so direkt anzudocken. Für die Erwählten, für die, die Gott erwählt hat, viele von uns gehören in diese Kategorie, ist der gleiche Jesus, der für viele andere so ein Stein des Anstoßes ist. Ja, ich glaube auch an irgendetwas Höheres. Ich glaube schon an etwas Höheres, oder? Ja, aber weißt du, immer mit dem Jesus. Ich meine, das ist ja auch noch irgendein so ein Guru gsi und so. Oder? Dieser Jesus ist der Fels, auf den wir uns stellen müssen, dürfen, können, wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen wollen, sonst sehen wir sie nicht. Jesus ist der Fels, Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. So heißt es in der Bibelstelle, die Bea jetzt drüber beamen wird. Hast du nicht? Nicht. Johannes 14, 6, ja. Die ist nicht da. Was hast du denn gemacht mit der? Hä? Was hast du wieder gemacht mit der? Die wissen wir auswendig, also gut. Sehr gut. Also gut. Jetzt aber eben auch noch etwas, oder? Gottes Offenbarung an Moses damals. Sie hatte enge Grenzen. Sie war nicht grenzenlos. Gott zeigt ihm etwas von sich, aber er zeigt ihm nicht alles. Hör mal, was Gott sagt zu ihm, oder lese es, falls es auf dem Beamer erscheint. Bea. Falls es auf dem Beamer erscheint. 2. Moses 33:23. Die ist auch nicht da. Wow. 2. Moses 33:23 steht, du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Und sie haben da so ein Hin und Her miteinander. Gott will einfach sein Angesicht, sein Gesicht diesem Moses nicht zeigen, sondern nur so seinen Hinterteil, oder? Und diese Erfahrung des Moses, Das kennen wir auch. Auch wir, die wir auf dem Felsen stehen, auf Jesus stehen. Und wir haben durchaus auch unsere Erfahrungen mit Gott gemacht und machen hoffentlich noch weitere. Und obwohl wir auf dem Felsen stehen, können auch wir Gottes Angesicht nicht sehen. Wir können ihn auch nicht sehen von vorne. Es ist wie wenn, es ist wie wenn er auch uns nur seine Hinterseite zeigt, oder? Mein Tipp, oder? Wenn das ein großes Thema ist für dich, immer diese Fragen, wo führt das alles hin, Gott? Und Gott, zeige mir meine Zukunft. Niemand kann Gott von vorne sehen. Gott, seine Pläne, seine Ziele mit uns. Wir sehen es immer nur hinterher. Wir verstehen es nur hinterher. Wir können Gott erst hinterher verstehen, nicht im Voraus. Ich habe Monate meines Lebens versucht auszurechnen, was passiert jetzt als nächstes. Es ist alles totale Zeitverschwendung. Wir verstehen Gott erst hinterher. Und darum Vorsicht, vor allem wenn es dir nicht so toll läuft im Moment. Es gibt kontraproduktive Wege, mit Gott umzugehen. Ihn ignorieren ist kontraproduktiv. Ja, der macht sowieso, was er will oder so. Weder warm noch kalt sein, sondern lauwarm, das ist auch kontraproduktiv, schaut auch nichts raus. Ihm unseren eigenen Willen, unsere eigenen Pläne unterjubeln, kontraproduktiv. Mega kontraproduktiv ist die ewige Frage, warum? Warum, Gott? Ja, aber warum, oder? Er zeigt uns, kannst fragen, warum und wohin und wie geht es weiter, bis du schwarz bist im Gesicht. Er zeigt uns sein Angesicht nicht. Wir können auf unserem Felsen auf- und abspringen und er zeigt uns sein Angesicht nicht. Weil das ist eine Ebene, auf der uns Gott nicht begegnet. Gott will mit uns nicht auf der Ebene des Sehens und Verstehens und alles Ausrechnens begegnen. Gott begegnet uns auf der Ebene des Glaubens. Und ich bin sehr froh, dass wir eine Delegation aus Deutschland unter uns haben, weil es ist Zeit für unsere alljährlichen 5 Minuten Sprachtherapie. Weil ausgerechnet in dieses Wort Glauben, oder? Unsere deutsche Sprache, auch das Schweizerdeutsch und die deutsche Sprache, die haben einen echten Dachschaden, was das Wort Glauben betrifft. Und viele Menschen, und bei diesem Dachschaden regnet es bei mega vielen Leuten in unserem Sprachkreis, regnet es da hinein. Zweifel und Missverständnisse und Fehlentscheidungen. Und jetzt habe hier einen PowerPoint-Artikel aus dem Duden. Das hat jetzt geklappt. Danke, Bea. Ist ein altes Wort, oder? Das steht da, gehen zurück auf Germanisch Glaubian, für Liebhalten. Das Wort Glauben geht zurück auf ein Wort, das heißt für Liebhalten, gutheißen, das zu der weit verzweigten Wortgruppe von Lieb gehört. Schon bei den heidnischen Germanen bezog sich Glauben auf das freundschaftliche Vertrauen eines Menschen zur Gottheit. Nach der Christianisierung drückte es dann, wie lateinisch credere, bla bla, das religiöse Verhalten des Menschen zum Christengott aus. Abgeschwächt wird Glauben im Sinne von für wahrhalten und annehmen, vermuten gebraucht. Und das ist ein Problem, weil biblischer Glauben, wir lesen da unsere Bibel so, bla 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 bla, oder? Und dann kommt Glauben und wir verstehen es in unserer modernen, abgeschwächten Form für wahrhalten, oder? Ich glaube, ich kann nicht immer unterbrechen, das stört. Jetzt weiß ich, wo ich war. beim Glauben. Ja? Genau. Biblisch Glauben bedeutet mehr als etwas für wahr halten, annehmen. Ich glaube, unsere Kaffeemaschine liegt jetzt dann ab und so, oder? Der biblische Glauben kommt aber auch nicht aus dem Sehen oder aus dem Verstehen, sondern ist genau umgekehrt. Wir glauben zuerst und dann kommt das Sehen und das Verstehen. Denn nach unserem Glauben wird uns gegeben. Und es hat, im Epheserbrief steht, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Glaube ist es. Oder? Der Glauben an Gott, wir müssen ihn nicht selber zusammenbasteln. Wir können es nicht. Auch der Glaube an Gott ist eine Gottesgabe. Ist sein erstes Geschenk an uns. Der Schlüssel zu allem anderen mit Gott ist, dass wir an ihn glauben. Und zwar im biblischen Sinn, indem wir ihn lieben, indem wir uns ihm geloben, oder? Mit ihm verloben. Das sind alles verwandte Wörter. Mit Fürwahrhalten hat es nichts zu tun. Drum, Gottes Gabe, Gottes Glaube ist Gottes Gabe. Und möchte jetzt einfach das anbieten. Wenn du dieses Geschenk noch nicht hast, wenn dein Gott ein Gott des Verstandes ist und des Zweifelns, versuch's mal damit, Gottes Glaube als Gottes Geschenk. Wir beten, komm.